Hört einen ganz grundlegenden Text, den der Apostel Paulus in Römer 8 schreibt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Eine Gemeinde mit vielen Gaben. Und über geistliche Gaben zu reden, ist ja nun hier wirklich nichts Neues mehr in der Gemeinde. Dass jeder Christ mindestens eine Gabe hat, die er von Gott bekommt, damit er sie für ihn und auch für seine Gemeinde einbringt, ich glaube, das haben viele von euch schon gehört. Alle diese Gaben werden gebraucht, damit eine Gemeinde ihr volles Potenzial an Möglichkeiten entfalten kann. Jede Gabe wird gebraucht, damit die Gemeinde das werden kann, was sich Gott vorstellt. Soweit die Theorie. In der Praxis heißt das auch, jeder, der seine Gaben nicht einbringt, hinterlässt natürlich eine Lücke. Es gibt hoch engagierte Mitarbeitende in der Gemeinde. Sie bewegen viel für Menschen in der Gemeinde und auch für unser Umfeld. Gleichzeitig ist es ja ein Phänomen, dass sich oft gerade die Engagiertesten in der Gemeinde alleingelassen fühlen. Meine Bitte heute ist, achte auf die Gaben, die du hast. Achte darauf, was dir wichtig ist im Leben. Achte darauf, wozu der Heilige Geist dich herausfordert. Dann setze mutig Prioritäten. Heute geht es mir jetzt um einen Spezialfall der Mitarbeit, um die Gemeindeleitung. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, setze sich ganz für sie ein, haben wir gehört. Klar ist, dass man Gemeindeleitung nicht so nebenbei machen kann. Der Dienst braucht Konzentration, er braucht Aufmerksamkeit, er braucht inneres und äußeres Engagement. Eine Gemeindeleitung ist ja kein Rat, der so weise vor sich hin tagt und alles beurteilt, was Pastor und Jugendleiterin so tun. Sondern es ist eine Gruppe, die etwas voranbringt. Eine Gemeinde braucht gute Leitung und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Eben nicht nur in der Gemeindeleitung, also in unserer obersten Ebene sozusagen, sondern im Hauskreis, im Jugendbereich, Mitarbeitergruppen, Teams, Frauenstunde, überall werden Menschen gebraucht, die schlicht und ergreifend Verantwortung übernehmen. Auch nichts Neues. Aber warum brauchen wir Leitung? Dann könnte ich es mir da ganz einfach machen und sagen, Gott hat es halt so gewollt. Warum hätte er sonst die Gabe der Leitung geschenkt? Ist ein bisschen hintergründig. Genauso wie er die Gemeinde mit Musik, Handwerk, Barmherzigkeit und Prophetie versorgt und wir gut daran tun, wenn wir das alles nutzen. Im Neuen Testament lesen wir aber auch, wie Paulus von einer Gemeinde zur anderen reist und überall Älteste als Leitungspersonen einsetzt. Auch der Apostelschüler Titus erhält den Auftrag, überall solche Personen einzusetzen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Diakone nachgewählt werden, damit die Armenspeisung funktioniert und sie sollen diesen Bereich führen. Die sollen das sicherlich auch nicht alles selber machen, dafür sind es zu viele Leute, sondern diesen Bereich führen. Und dass sie sich bewährt haben, erkennt man daran, dass man sie später im Neuen Testament auch in anderen Leitungsaufgaben, auch im Predigtdienst, wiederfindet. Paulus beauftragt kurz vor seinem Tod die Ältesten von Ephesus als Hirten für die Gemeinde Gottes zu sorgen. Noch so ein Hinweis. Und immer wieder ist also in der Urgemeinde von Leitung die Rede. Denn gute Leitung ermöglicht Gemeinschaft. Dass also mehrere Leute etwas miteinander tun. Ihr habt alle schon gut und schlecht geleitete Gruppen beobachtet. Nicht nur in der Gemeinde, auch in der Schule, im Beruf. Wer wird schneller fertig, obwohl noch Zeit für persönlichen Austausch war? In welcher Gruppe bringen Menschen gerne ihre Gaben ein und gehen fröhlicher raus, als sie reingehen? In welcher Gruppe ist klar, was als nächstes zu geschehen hat? Welches Ereignis wird am Ende oder welches Ergebnis wird am Ende Gott ehren und Menschen gut tun? Es sind immer die gut geleiteten Gruppen. Es bedeutet nicht immer, dass jetzt ein Leiter offiziell gewählt wurde. Manchmal übernimmt es einfach jemand, nimmt die Sache in die Hand. Oft sind es die, die es am meisten nervt, wenn es nicht gut läuft. Das hat allerdings den Nachteil, dass diese Leitung dann auch nicht abgesprochen ist mit den anderen. Ja, ich glaube, dass gute Absprachen da auch wohltun. Wer leitet diese Gruppe und was bedeutet es, sie zu leiten? Paulus schreibt im Römerbrief, es gibt Menschen, die haben die Gabe der Leitung. Sie haben sie von Gott. Solche Menschen, meine Grundtheorie, brauchen wir an allen möglichen Ecken und Enden in der Gemeinde. Und dann eben auch in der Gemeindeleitung. Und glaubt mir, es ist überhaupt nicht wichtig, dass in der Gemeindeleitung möglichst alle Gruppen und Interessen der Gemeinde vertreten sind. Es geht da nicht um Interessenabgleich. Wir sind kein Parlament, sondern es geht um gute Gemeindeleitung. Und die hat allen zu dienen. Über die Kriterien für die Berufung von Leitenden, also wie wir diese Leute finden und was dabei wichtig ist, habe ich ja jetzt schon öfter gesprochen. Es gibt biblisch gut gegründete Punkte. Ich möchte sie heute nochmal wiederholen. Ich habe sie schon mal in der Gemeindeversammlung genannt, aber ich will sie noch ein bisschen zuspitzen für uns als Gemeinde und ich will vor allem eine Begründung nachliefern. Denn ich denke, eine mündige Gemeinde hat es verdient, Begründungen zu hören. So ist der erste Punkt, um den es geht, die Persönlichkeit. Es geht um die Frage nach einem integeren, von Christus geprägten Charakter. Heute spricht man in der Pädagogik nicht so gern vom Charakter. Das klingt so festgeprägt und festgelegt, sondern von Persönlichkeit, ja, weil man sich ja auch entwickelt. Im Timotheusbrief Kapitel 3 lesen wir von dem Gemeindeleiter, und damit ist nicht jetzt der eine Gemeindeleiter oder Gemeindeleiterin einer typisch baptistischen Gemeinde gemeint, sondern Gemeindeleitende insgesamt, ja, das ist schon breiter zu sehen. Ein Gemeindeleiter sollte ein Mann sein, Klammer auf, eine Frau, Klammer zu, an dem es nichts auszusetzen gibt. Er darf nur einmal verheiratet sein, nur einmal bitte. Er muss nüchtern, besonnen und charakterfest sein. Er muss gastfreundlich und ein guter Lehrer sein. Er soll kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern ein freundlicher und friedliebender Mann. Er darf auch nicht am Geld hängen. Er muss die Pflichten eines Familienoberhauptes vorbildlich erfüllen und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Er darf nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, sonst wird er stolz und der Teufel bringt ihn weit weg und bringt ihn so weit, dass Gott ihn verurteilen muss. Auch außerhalb der Gemeinde muss er in gutem Ruf stehen. Es darf nichts Belastendes gegen ihn vorgebracht werden können, sonst kann ihm der Teufel daraus einen Strick drehen. Ähnliches lesen wir auch im Titusbrief. Ergänzend lese ich den Vers 9. Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie sie ihm gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Also man spürt hier deutlich auch den antiken zeitgeschichtlichen Hintergrund in diesem Text. Aber es werden ganz wichtige grundsätzliche Aussagen genannt. Ein leitender Mitarbeiter der Gemeinde steht nämlich vor denselben Aufgaben wie alle anderen Christen, dass er geistlich, also im Glauben, im Vertrauen, in der Nachfolge Jesu wächst. Nun verlangt man von Leuten, die in die Leitung kommen, dass man da schon ein paar Schritte gegangen ist. Was passiert, wenn Menschen, auch hochbegabte Menschen, die Gemeinde leiten, die charakterlich nicht integer, nicht gefestigt, nicht gereift und auch nicht belastungsfähig sind? Ich meine, ihr wisst sofort, dass das die Gemeinde in die Gefahr bringt und sie selbst auch. Je größer, je lebendiger und je bunter eine Gemeinde ist, umso größer sind die Anforderungen auch an die Leitung. Denn die Versuchungen werden auch größer. Wer leiten will, muss wissen, wie er mit Macht umzugehen hat und wie eben nicht. was Aufbauendes, was Zerstörendes Gerede ist. Und dass jeder Mensch unendlich wertvoll ist. Er oder sie darf nicht alles mit sich und der Gemeinde geschehen lassen. Leitung ist eine herausfordernde Sache. Sie fordert, will man sie gut machen, den ganzen Einsatz. Und viele Leiter großer, schnell wachsender Gemeinden sind daran gescheitert, ihre Persönlichkeitsentwicklung konnte nicht mit ihrer Verantwortung Schritt halten. Und manche bekamen Probleme mit Alkohol oder haben angefangen, Macht zu missbrauchen. Und es gibt dann diese großen Skandale im Christentum. Wie schade. Aber es zeigt, wie aufmerksam Leitende auf ihre Glaubens- und Persönlichkeitsentwicklung achten müssen. Woran erkennt man eine integere Persönlichkeit? Nun gibt uns der Brief hier ein paar Hinweise. Wer sein persönliches Umfeld nicht vernünftig behandelt, wird auch die Gemeinde nicht führen können. Ja, hier ist von Familie die Rede, wobei im Neuen Testament ist die antike Familie gemeint. Ja, das sind größere Bezüge. Ja, nicht nur Mutter, Vater, ein Kind, sondern viele Kinder, Großeltern, oft Hausangestellte. Es ist ein ganzer Betrieb. Wer einen schlechten Ruf hat, dem wird auch niemand folgen. Und wir können das ergänzen. Wer dauernd überschwänglich oder nur bedrückt ist, der wird nicht leiten können. Wer im persönlichen kleinen Bereich nicht treu ist, der wird es im Großen nicht sein können. Wer hintenrum redet, wird vornerum nicht leiten können. Sind also Superhelden gefragt? Wer macht das dann überhaupt? Wer sagt denn, so einer bin ich? Ganz, ganz sicher nicht. Oft sind Menschen mit einer gebrochenen Biografie diejenigen, deren Charakter stark ist. Leute, die ein schweres Problem in ihrem Leben mit Christus verarbeitet haben. Die sich von Christus haben heilen lassen. Die wissen oft mehr von ihm als solche, die immer so glatt durchgegangen sind. Wer sind die Starken? Manchmal gerade die, die Brüche in ihrem Leben haben. Die schuldig geworden sind, die gelitten haben, die mit Gottes Hilfe da rausgekommen sind und gewachsen sind. Das sind oft die wirklich Starken. Der zweite Punkt, ein bisschen einfacher als der erste, da geht es um die Kompetenz, um die Gaben. Wer eine Gemeinde leiten will, muss auch klug sein. Wer zwar lieb ist, aber komplizierte Sachverhalte nicht durchschaut, kann viele wichtige Dinge in der Gemeinde tun, aber nicht die Gemeinde leiten. Hier sind natürlich auch Fragen nach den geistlichen Gaben wichtig. Welche brauchen wir in der Leitung? Wir brauchen, eine Gabe heißt ja schon so, ja, die Leitung. Aber wir brauchen auch Prophetie. Wir brauchen Weisheit und Erkenntnis. Wir brauchen Aposteldienst, Organisation. Eventuell auch andere Gaben. Manchmal erkennt man das daran, was Leute beruflich machen. Manchmal entdeckt man diese Gaben darin, wie sie in ihrer Familie agieren und sie leiten. Manchmal entdeckt man sie einfach in der Gemeindearbeit. Immer sollten es erprobte und eingeübte Gaben sein. Wer noch nie eine Gruppe geleitet hat, sollte es sich mit Gemeindeleitung noch nicht versuchen. Jede Gabe muss entwickelt und eingeübt werden. Wer leitet, fängt klein an zu üben, aber möglichst früh bitte. Ein weiterer Punkt, ich habe ihn auch hier schon häufiger genannt, ich begründe ihn jetzt nochmal genauer, das ist der Mut. Wie soll sonst jemand das können, was in Titus 1,9b gefordert wird? Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Gemeinden, die von verzagten Gestalten angeführt werden, wie sollen die Mut fassen? Jeder Christ braucht Mut. Jesus sagt in Johannes 16,33, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Und das gilt in besonderem Maße eben für Leitende, verliert nicht den Mut. Sie müssen aushalten, wenn ihnen die Welt, wie es ihr heißt, hart zusetzt. Sie müssen es sogar aushalten, wenn die Gemeinde oder Gemeindeleute ihnen manchmal hart zusetzen. Das ist manchmal noch schwerer zu ertragen. Gott selbst ermutigt Paulus in schwerer Zeit. In Apostelgeschichte 23 lesen wir, in der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, nur Mut. Wie du in Jerusalem für mich eingetreten bist, so musst du es auch in Rom tun. Und warum Leitende Mut brauchen, ist auch im 2. Korintherbrief 1, Vers 4 zu lesen. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt Paulus hier zu bedenken, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Menschen, die mutig sind, machen anderen Mut. Merkt ihr, wie miserabel Leitung ist, wenn Menschen gedeckelt, gedemütigt, entmutigt werden? Miserable Leitung. Wenn Führungspersönlichkeiten so schwach sind, dass sie sich ständig größer machen müssen, indem sie andere erniedrigen, dann ist das keine Leitung, sondern feiger Missbrauch. Narzisstische Persönlichkeiten in Leitungsrollen, seien es Präsidenten, können katastrophales Unheil anrichten. Da braucht es Mut, ihnen zu widerstehen. Und das Schlimme ist, oft traut man sich das dann nicht mehr, ja, weil die so massiv auftreten. Viele Konflikte in der Gemeinde verlangen der Leitung Mut ab. Manchmal braucht es Mut, Ja zu sagen. Manchmal braucht es Mut, Nein zu sagen. Ohne Mut keine Leitung, sondern nur verzagtes, oft viel zu spätes Reagieren auf Entwicklungen. Ja, es gibt Gemeindeleitungen, die reagieren nur auf das, was irgendwo passiert. Die laufen immer hinterher. Ein großer Leiter und Ermutiger, den wir aus dem Neuen Testament kennen, fallen euch ein paar Namen ein, immer so nebenbei. Ein paar Leiter, Ermutiger aus dem Neuen Testament. Jetzt habe ich euch überrascht, Entschuldigung. Paulus, ganz sicher, ja. Okay, ich will nicht so viel Zeit jetzt da nehmen. Ich verrate euch mal einen, an den ihr wahrscheinlich nicht gedacht habt. Barnabas. Barnabas. Er ist ein großer Leiter und Ermutiger. Eigentlich heißt er Josef, aber er kriegt den Beinamen Barnabas, das heißt der Mann, der anderen Mut macht. 5 Kapitel weiter ist von der Bekehrung des Paulus die Rede. Ihr wisst, Paulus oder Saulus, selber Mann, war ja ein Verfolger der Christen, ein ganz übler Verfolger der jungen Gemeinde, bis ihm Christus dann begegnet ist und er eine 180-Grad-Lebenswende gemacht hat. Trotzdem ist er natürlich noch als Christenverfolger bekannt. Apostelgeschichte 9 lesen wir. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Er war ja jetzt Christus begegnet. Aber sie hatten immer noch Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer der ihren geworden war. Da nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus dem Herrn gesehen und der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte ihnen auch, wie mutig Saulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen zusammen trat er offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein. Da nahm Barnabas die Sache in die Hand. Ein toller Leiter entdeckt einen anderen. Barnabas entdeckt Paulus. Paulus wird Barnabas an Bedeutung weit übersteigen. Aber er hat genau seinen Job getan als großer Ermutiger. Und es sind Leute mit der Gabe der Leitung, die andere mit dieser Gabe am besten erkennen und fördern können. Ich höre immer mal wieder Gemeindeleute klagen, wen soll ich für die Gemeindeleitung vorschlagen? Meine Güte, fragt doch mal Leute, die erwiesenermaßen die Gabe der Leitung haben. Wen seht ihr? Fragt doch mal Leute, deren Leitungsdienst der Gemeinde schon gut getan hat. Vielleicht sehen die jemand. Ich sehe schon neue Leiten in der Gemeinde. Und wenn ihr es wissen wollt, fragt mich und macht mich aufmerksam auf Leute, die ihr seht. Wir müssen darüber ins Gespräch kommen. Sonst klappt das mit den nächsten Wahlen nicht gut. Übrigens, die Geschichte des Barnabas geht weiter. In Jerusalem gibt es eine große Christenverfolgung. Die Christen zerstreuen sich im Umland und überall gründen sich neue Gemeinden. Sie kommen aus dem jüdischen Glauben und arbeiten ausschließlich unter Juden, auch wenn sie in ganz anderen Gebieten, etwa in römischen Städten sind. Nur eine Gemeinde macht das anders, Antiochia. Sie ist die Willow Creek Community Church der Urkirche. Sie wendet sich ganz bewusst an Nicht-Juden. Sie wenden sich den Menschen ihrer Stadt zu, die da halt wohnen und die sie für Christus gewinnen wollen. Und wieder spielt Barnabas eine entscheidende Rolle. Hört Apostelgeschichte 11. Die von der Gemeinde, die in der Verfolgungszeit nach der Ermordung von Stephanus nach Jerusalem geflohen waren, kamen zum großen Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie verkündeten die Botschaft Gottes zunächst nur unter den Juden. Aber einige von ihnen, die aus Zypern und Cyrene stammten, kamen nach Antiochia und verkündeten dort auch den Nichtjuden die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahmen. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon und die Apostel schickten Barnabas nach Antiochia. Als er hinkam und sah, was Gott dort gewirkt hatte, freute er sich, machte allen Mut und bestärkte sie in ihrem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit lebendigem Glauben. Gott führte der Gemeinde immer mehr Menschen zu. Barnabas ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang wirkten beide gemeinsam in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf. Das haben wir denen also zu verdanken. Barnabas kommt, er sieht, was da in Antiochia Revolutionäres geschieht. Das Christentum geht über die Grenzen des Judentums hinaus und er holt Paulus mit ins Boot. Und so kann die Gemeinde die beiden, Paulus und Barnabas, dann auch aussenden. Und das Evangelium geht in die ganze Welt. Später gibt es auch Auseinandersetzungen. Es gibt einen dicken Konflikt der antiochenischen Gemeinde mit denen in Jerusalem, der großen jüdischen Muttergemeinde. Die Jerusalemer Apostel, die machen so richtig Dampf. Und wen schickt Antiochia in den Kessel? Paulus und Barnabas. Sie reisen nach Jerusalem und lösen das Problem. Ein Job von Leitenden, Probleme lösen. Noch irgendwelche Zweifel, dass das Mut kostet? Wir haben natürlich viele Gemeinden ein Problem. Mutige Leute machen Menschen in der Gemeinde Angst. Was ist denn, wenn wir den wählen? Was wird denn da draus? Und dann fallen oft die Mutigen in den Wahlen durch. Natürlich muss der Mut mit der gereiften Persönlichkeit verbunden sein und mit den entsprechenden Gaben. Sonst führt man mutig die Gemeinde gegen die Wand. Aber Mut ist notwendig. Sonst wird am Ende die Gemeinde mutlos sein. An dieser Stelle eine kleine Bemerkung zu unserer Situation hier in Mainz, ganz persönlich. Es ist ja auch so, dass selbst die mutigsten Leiter immer mal wieder selbst Ermutigung brauchen. Wenn nun von den 5 ehrenamtlichen Gemeindeleitungsmitgliedern 4 bis 5 ihren Dienst beenden und nicht zur Wiederwahl stehen, gibt es dafür viele individuelle Gründe. Ihr könnt sie auch danach fragen. Jeder Einzelne hat sich das gut und lange überlegt und hat es sich nicht leicht gemacht. Aber natürlich ist es nicht nur individuell. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es so viele auf einmal sind. Denn zugleich merken wir, dass auch andere Leitungsrollen in der Gemeinde immer schwieriger zu besetzen sind. Ich denke an 50 plus, schon eine Weile her. Ich denke an die Kinderwoche. Ich denke auch an die Jungschargruppe. Es gibt große Bereitschaft zur Mitarbeit. Gleichzeitig eine gewisse Scheu davor, wirklich Verantwortung zu übernehmen und sagen, dafür stehe ich jetzt. Ich habe viel darüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Habt ihr sicher auch. Würde mich interessieren, zu welchen Schlüssen ihr gekommen seid. Ich möchte meine Ergebnisse euch mitteilen. Eine Ursache sehe ich in den oft widersprüchlichen Ansprüchen, die in dieser Gemeinde an ihre Leitung gestellt werden. Lasst mich das erklären. Widersprüchliche Ansprüche sind bekanntlich nicht zu erfüllen. Manche Eltern stellen solche Ansprüche an ihre Kinder, ja, und verwirren sie, wenn sie signalisieren, entspann dich doch mal, aber gleichzeitig äußerst gereizt reagieren, wenn da mal ein Fehler passiert. Oder wenn sie sagen, komm doch mal her. Was soll denn das Kind glauben, das, was ich sage oder das, was ich hier tue? Sowas gibt's auch in der Gemeindewelt, widersprüchliche Botschaften. Bringt doch bitte die Gemeinde voran, aber verändere uns nicht. Sorge für einen Gottesdienst, den jüngere Leute gerne besuchen, aber nimm mir nicht meine alten Lieder. Leite doch bitte die Gemeinde, das ist notwendig, aber mache doch bitte nichts, bevor ich nicht zugestimmt habe. Ich übertreibe ein bisschen. Aber ein bisschen ist es auch so. Und manche Ansprüche kommen zwar nicht gleichzeitig, aber zeitversetzt. Ja, leite die Gemeinde, wir brauchen das. Und wenn die Leitung das macht, kommt die zweite Stufe. Ey, ihr habt mich noch gar nicht gefragt. Manchmal wird das auch verdeckt ausgedrückt. Wir waren uns doch noch gar nicht einig. Will sagen, ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Es ist ein wenig nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das kann eine Gemeindeleitung entmutigen und deshalb wollte ich euch das mal sagen. Gewisserweise passiert das immer wieder und es ist auch nicht zu vermeiden, aber man kann das, glaube ich, reduzieren und klarer sein. Eine zweite Ursache, die ich sehe, Leitende haben ja die Aufgabe, das Gemeindeschiff zu steuern, stehen also am Steuerrad, nach den Anweisungen des Kapitäns, ja, also unseres Herrn Jesus Christus. Sie stehen am Steuer und gleichzeitig wünscht sich die Gemeinde, dass die Gemeindeleitung auch der Motor ist, also möglichst viele Dinge antreibt, initiiert, in die Hand nimmt. Sie stehen also am Steuer und sie stehen im Maschinenraum. Steuern, antreiben, möglichst viel selbst machen, das wird irgendwann auch zu einer Überforderung. Und wenn es so eine Leitungskrise gibt, dann kann die Gemeinde natürlich fragen, was habt denn ihr da in der Leitung falsch gemacht? Das müssen wir uns auch fragen. Neulich hat mich aber aus der Gemeinde noch jemand was anderes gefragt und es hat mich verblüfft, hat gefragt, haben wir die Gemeindeleitung eigentlich ausreichend respektiert, ermutigt und unterstützt? Und ich war ganz überrascht, aber ich fand, das war keine schlechte Frage. Einfach eine Einladung zum Nachdenken. Es geht darum, dass in unserer Gemeinde Mitarbeitende wieder bereit sind, Leitungsverantwortung zu übernehmen. Das wollen wir doch. Und zwar nicht nur für kurzfristige Projekte. Mit nur kurzfristigen Projekten ist eine Gemeinde nicht voranzubringen. Dafür ist es nötig, dass sie die Leitungsaufgaben auch erfüllen können, und zwar ohne dabei auszubrennen. Und das bitte auch nicht nur kurzfristig. Denn Leitung funktioniert nicht, wenn man alle 2 bis 4 Jahre das Personal austauscht. Leitung braucht Erfahrung, braucht auch einen langen Atem. Aber dann muss man das auch schaffen können. Dabei kann Gemeindeleitung eine wunderschöne und erfüllende Aufgabe sein, wenn sie unter der Führung des Heiligen Geistes in einem guten Team, unterstützt von der Gemeinde, geschieht. Wie es geht, Kriterien dazu. Ganz kurz nur zum vierten, Kapazität, weil ich da in der Gemeindeversammlung schon mehr zu gesagt habe. Ein unterschätzter Faktor, Leitung kostet viel Zeit und Kraft. Es gibt hervorragende, charakterstarke, begabte und mutige Leiter, die nichts ausrichten können, weil sie einfach durch Beruf und Familie so belegt sind, dass da kein Raum mehr bleibt. Vielleicht auch durch andere Aufgaben in der Gemeinde. Dann muss man halt fragen, kann man daran was ändern? Dann muss man es mutig tun. Oft kann man was ändern. Aber sonst ist es schwierig in der Leitung. Leitungsbegabte Christen, die in Christus verankert sind, stehen ja nie ohne Aufgabe in der Gegend rum. Wenn wir sie wählen, können wir sie nur bitten, den Bereich der Gemeindeleitung so hohe Priorität einzuräumen und andere Bereiche mutig einzuschränken. Und das kann man eigentlich selber nur entscheiden, ob das geht und wie weit das geht. Und ein letzter Faktor, wir nennen es in der Gemeindeleitung die Chemie, will sagen, ein Team muss zusammenpassen, muss gerne zusammen sein, sich mögen. Sie müssen nicht einheitlich sein, aber Einheit leben. Sie müssen nicht immer einer Meinung sein, bitte nicht, aber sie müssen in der Lage sein, sich zu einigen. Wenn die gefundene Lösung dann da ist, auch über Konflikte durchgefunden, dann wird sie aber auch gemeinsam getragen. Ihr werdet mich fragen, wo steht denn das bitte in der Bibel, dass ein Leitungsteam zusammenpassen muss, dass es sich mögen muss, damit es läuft. Es steht nicht drin, aber es wird vorausgesetzt. Ich muss einfach nur die Geschichte von Paulus und Barnabas noch ein bisschen weiter erzählen. Denn in Apostelgeschichte 15 lesen wir dann, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Lass uns noch einmal alle die Orte besuchen, an denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, also als Dritten. Aber Paulus lehnt es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn Markus hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte Silas als Begleiter. Die Brüder und Schwestern beteten für Paulus, dass Gottes Gnade ihn begleite, und er machte sich auf den Weg. Er zog nach Syrien, Sizilien und stärkte die Gemeinden im Glauben. Ja, und die anderen beiden taten das Ähnliche, nur woanders. Es gibt Streit. Ergebnis: 2 Missionsteams ziehen los. Paulus und Silas und Barnabas und Markus. Beide wirken im Segen. Übrigens haben die sich hinterher wieder versöhnt, nur so zum Trösten. Niemand hat gesagt, aber ihr Brüder, ihr könnt zwar nicht zusammenarbeiten, aber als Christen müsst ihr doch in einem Team sein. Keiner hat das verlangt. Schaut doch mal, wo Leitungsbegabte gut und gerne zusammenarbeiten können. Wenn ihr es nicht seht, fragt sie mal. Und das ist nicht schwierig, denn Menschen, die eine Christus verankerte Persönlichkeit haben, die werden in der Regel gut miteinander klarkommen. Aber wir müssen Beziehungsfähigkeit auch nicht überfordern. Leitung in der Gemeinde, vielleicht fragt sich jetzt mancher, wo komme ich drin vor? Ich habe weder vor, mich zur Wahl zu stellen, ja, noch irgendwo eine leitende Position einzunehmen. Wo ist meine Rolle? Nun, erstens, in unserer baptistischen Gemeinde, in diesem Gemeindemodell, ist ja jedes Gemeindemitglied gefragt, Menschen für den Leitungsdienst zu berufen. Es geht ja nicht wie bei Paulus, der die Ältesten eingesetzt hat. Das ist eine hohe Verantwortung für jeden Einzelnen. Und zweitens sind das nicht Herausforderungen, die jedem Christen gelten, die Persönlichkeit zu entwickeln, sodass sie Christus ähnlicher wird, den geistlichen Gaben zu entdecken und einzusetzen. Mut aufzubringen, den Glauben zu leben, zu bekennen und auch in schwierigen Situationen durchzuhalten. Christsein braucht ja überhaupt Mut. Zeit und Kraft einzusetzen für Christus und seine Gemeinde. Und ein Team zu finden, eine Gruppe, in der herzliche Verbundenheit wächst. Was ist auf diesem Weg dein nächster Schritt? Gott segne uns gemeinsam auf diesem Weg. Und ich bin guter Dinge, dass Gott uns führen wird. Amen.